Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Beinahe 38 Jahre hat es gedauert, bis der 1. FC Nürnberg das erste Mal wieder in Fürth einen Derby-Sieg bejubeln konnte. Und wir haben natürlich mitgejubelt und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir anlässlich dieses historischen Erfolges gleich drei Gäste eingeladen. Zum einen Steffen und Simon, die ja schon mehrfach in dieser Saison zu Gast waren. Hallo ihr beiden.
Na, hallo.
Und zum anderen Markus, der, ich glaube, erst einmal in dieser Saison zu Gast war. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Ja, 3-1 hieß es am Ende. Der Jubel war, denke ich, bei allen ausreichend groß und ja, dementsprechend dann auch ausgelassen. Wir wollen natürlich darüber sprechen, wie dieses Derby zustande kam und wer wie viele Nerven gelassen hat. So viel vorweg, bei mir waren es einige. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen vorausblicken auf das Spiel, das am nächsten Wochenende ansteht. Nürnberg dann wieder zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Am Samstag ist es soweit, bevor es dann ja einmal mehr in die Länderspielpause geht. Da gibt's ja irgendwie gefühlt auch 200 immer pro Saison. Aber das macht ja erstmal nichts, denn aktuell steht der 1. FC Nürnberg sehr, sehr gut da. Markus, lass uns mit der Aufstellung anfangen. Im Tor stand nach wie vor Fabian Pretlow, obwohl Thorsten Kirschbaum dann zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen konnte. Darüber hinaus gab es zwei Änderungen in der ersten Elf. Zum einen war dann Cedric Teuchert in die Mannschaft gerutscht. Das war ja ein Stück weit überraschend, also zumindest für mich. Außerdem Möwald wieder mit von der Partie nach überstandener Verletzungspause. Die beiden kamen, Hufnagel und Werner mussten rausgehen. Und man durfte einmal mehr eine veränderte Formation dann auf dem Spielfeld bewundern.
Ja, wobei ich sagen muss, dass Pretlow jetzt nochmal gespielt hat, hat mich ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, weil am Freitag hat Kirschbaum ja noch nicht wirklich mittrainieren können. Das heißt, er hatte einen Tag Training und es war jetzt auch irgendwo im Interview zu lesen gewesen, dass Kölner gesagt hat, er will Kirschbaum aber so oder so auf der Bank haben, allein schon um den Mannschaftsgeist zu stärken. Von daher konnte ich das recht gut nachvollziehen. Pretlow hat ja unter der Woche gegen Duisburg auch recht gut gespielt und war nachvollziehbar. Was mich gewundert hat, war wirklich, dass Teuchert gespielt hat. Aber vielleicht hat er sich gesagt, der Cedric hat in den ganzen U-Mannschaften schon sehr viele Derbys bestritten. Und vielleicht kann das ein bisschen so den Ausschlag dann geben, um das Ganze erfolgreich zu gestalten.
Ja, dass Kevin Möwald wieder in der ersten Elf steht, war, denke ich, für keinen wirklich verwunderlich, zumal sich Lukas Hufnagel nicht wirklich beworben hat, möchte ich es mal nennen, oder Werbung in eigener Sache machte. Simon und Eduard Löwen durfte mal wieder auf einer anderen Position beginnen, eine, die er zwar jetzt zuletzt schon mal gespielt hatte, aber da wird einfach von Michael Kölner so lange in der Mannschaft hin und her gerutscht, bis sich für Eduard Löwen irgendwo der nötige Platz auf dem Spielfeld findet, dieses Mal dann in der Offensive.
Ja, er hat mal wieder, Eduard Löwen hat mal wieder gezeigt, dass er also in meinen Augen einer der polyvalentesten Spieler ist, die es aktuell im Fußball gibt. Also den kannst du wirklich überall hinstellen. Und ich glaube, wenn sich Pretlow verletzt hätte und dann Kirschbaum noch vom Platz geflogen wäre, dann hätte uns Löwen den Kasten sauber gehalten. Also es ist wirklich Hammer, was wir da für ein Talent haben. Einfach jemand, der alles spielen kann. Also ich habe in der Jugend auch alles spielen müssen, aber ich konnte es irgendwie nirgends. Also ich war so das krasse Gegenteil von ihm.
Ja, manche Spieler werden halt dort geparkt, wo sie am wenigsten Schaden anrichten können, Simon.
Drum war ich hauptsächlich im Sturm.
Ein Schicksal, das mir sehr vertraut vorkommt. Steffen, jetzt müssen wir noch über eine Personalie reden, bei der ich nicht unbedingt erwartet habe, dass wir darüber großartig reden werden. Aber man hatte sich dann im Trainerteam rund um Kölner doch dazu entschlossen, Patrick Erras spielen zu lassen, obwohl er ja bereits in den beiden Spielen zuvor in der englischen Woche auf dem Feld stand, da ein ordentliches Pensum runterreißen musste. Und ich war mir nicht so sicher, ob wir ihn sehen werden. Am Ende hat's immerhin für 54 Minuten gereicht und nach denen war dann aber auch der Akku alle.
Ja, ich glaube, der war schon viel früher alle, aber er hat halt einfach noch ein bisschen durchhalten müssen. Ich glaube, ein großer Grund dafür war, dass er überhaupt nochmal gespielt war. Oder was heißt der große Grund? Ich glaube, es hatte zwei Gründe. Einmal ist es einfach die fehlende Konkurrenz, weil Eduard Löwen hast du einfach vorne drin gebraucht, um eben neben Ishak noch einen zweiten Spieler zu haben, um so auch Ishak ein bisschen das Leben leichter zu machen. Man hat ja gesehen, dass er, wenn es noch einen um ihn rum gibt, also kein Flügelspieler, sondern wirklich einen, der um ihn rum spielt, dass er dann viel besser aufblühen kann, und deswegen war das gar keine Option, der Eduard Löwen auf die Sechs eben hinterzuziehen. Und André Petrak ist auch so einer, bei dem Kölner jetzt nicht maximal überzeugt ist, weil ihm halt einfach der Drang nach vorne spielt, also der Drang nach vorne fehlt so rum. Genau, und dann haben wir noch Lukas Jäger auf der 6 und der ist aktuell, glaube ich, genauso weit von der Startelf entfernt wie ich. Deswegen war das dann schon am Ende auch logisch, dass er gespielt hat. Ich dachte, dass er schon zur Halbzeit rausgeht, hat er noch 10 Minuten dran gehängt. Mal schauen, wie er es verkraftet hat. Ich hoffe, dass es kein Fehler war, ihn nochmal einzusetzen, weil er war ja wirklich ewig lang draußen, 1,5 Jahre waren es dann am Ende mit einer kurzen Pause, mit einer kurzen Unterbrechung. Und ich hoffe, dass er das eben gut weggesteckt hat und jetzt auch für die nächste Zeit wieder ganz fit wird, weil dann kann er eine der ganz wichtigen Stützen in unserem Team werden.
Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich auch wünschenswert, dass Patrick Kammerbauer dann irgendwann mal wiederkommt, dann gibt's da auch wieder mehr Konkurrenz auf dieser Position. Lasst uns ins Spiel gehen. Es ging flott los. Ich hatte das Ganze noch verpasst, denn Berliner Verkehrsbetrieben sei Dank war ich noch auf dem Weg zur Fankneipe, während ja da vorne schon die Post abging, und zwar auf beiden Seiten. Es war zunächst Eduard Löwen, der am Aluminium einmal mehr scheiterte, dann war es aber eben auch Kräuter Fürth, dass sich in Person von Green, über den wir noch mehrfach reden werden müssen, anmeldete und dann nach 9 Minuten eben einmal mehr Michael Ishak mit dem 5. Treffer dieser Woche, also unfassbar. Nachdem er erst 13 Spiele lang überhaupt nicht trifft, knipst er jetzt wie, ja, wie er möchte, möchte man fast sagen. Aber es war direkt ein flotter Beginn, Steffen.
Ja, und auch wie das 1-0 rausgespielt war. Es war eine Balleroberung im eigenen Strafraum von Mühl, der ein, auch wenn mir das ganz schwer fällt, aber der hat ein super Spiel gemacht, was er da alles abgeräumt hat. Er hat den Ball auf Löwen weitergegeben, der kann sich sehr stark mal wieder durchsetzen, spielt den Ball auf die Außen, auf rechts Außen, auf Cedric Teucher, der natürlich immer den Drang zum Tor in die Mitte hat. Der spielt dann nach einem kurzen Dribbling den Pass in die Mitte zu Michael Ishak. Und was Narey macht, ist auch ein bisschen unverständlich, weil eigentlich sollte die erste Option sein, immer das Tor zuzustellen. Er meint lieber, den schlechter postierten, mitgelaufenen Spieler zu stellen, und dadurch hat Ishak am Ende ein leichtes Spiel, auch wenn man das mit einem leichten Schmunzeln sagen müsse, weil wahrscheinlich hätte er ihn vor neun Tagen noch nicht reingemacht, aber jetzt ist halt dieser, es tut mir weh, auch das zu sagen, der Knoten geplatzt, und das freut mich auch extrem für ihn, weil er einfach immer gelaufen ist, immer alles gegeben hat und jetzt sich endlich in dieser Woche mehr als belohnen konnte.
Ja, es war auf jeden Fall dann natürlich auch gut gemacht von Ishak, der dazu, ja, zur großen Schmach der Fürther dann, glaube ich, auch noch den Torhüter tunnelt, wenn ich es in der Wiederholung richtig gesehen habe, Simon. Aber natürlich Auftakt nach Maß und in den letzten Wochen jetzt wirklich etwas, was sich so ein bisschen durchzieht schon, dass Nürnberg meist gut in die Partien reinkommt und nicht der Club ist, den wir ja aus der letzten Saison vielleicht auch so ein bisschen kennen, wo man die Anfangsphase stets verpennt hat und sich jetzt auch mit frühen Toren mittlerweile dafür belohnt.
Ja, absolut. Also es ist ein ganz anderer Club. Also aktuell muss man tatsächlich aufpassen, dass man pünktlich ins Stadion kommt und nicht irgendwie noch außen am Bierstand rumtrödeln, weil sonst kann es passieren, dass man das erste Tor verpasst. Und also ich freue mich auch riesig für Michael Ishak. Also ich war immer noch jemand, der gesagt hat, gib dem Jungen Zeit, schreibt ihn nicht ab. Und war einer der wenigen, die nicht am Isak-Bashing teilgenommen haben, muss ich mir jetzt mal auf die Fahnen schreiben. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich Recht behalten habe. Nein, aber also wie Steffen schon sagte, ich glaube, bei Michael Ishak kann man jetzt schon sagen, dass der Knoten geplatzt ist und dieser Tunnel des Torwarts beim 1-0, ich glaube, da wussten die Fürther schon, jawohl, heute läuft's. Also das war genau so ein Tor, brauchst du im Derby, einen Gegner noch ein bisschen dumm dastehen lassen, einfach auch, um die psychologische Oberhand zu haben.
Wenn ich da noch ganz kurz was dazu sagen dürfte, ich muss gestehen, ich habe Ishak oft kritisiert, weil es halt ganz oft auch einfach ein bisschen einfach chancenlos aussah, weil er einfach meistens nie Bindung zum Spiel von Köln hatte. Er hat zwar immer viel gearbeitet, aber ein Stürmer wird, auch wenn man das nicht gerne sagt, aber am Ende zählt es halt, ob du vorne das Ding reinmachst oder nicht als Stürmer, als Offensivspieler. Deswegen habe ich ihn oft lange kritisiert. Und dann nach dem ersten Spiel hat man auch noch sagen können, naja, vielleicht war es halt ein Spiel, wo er mal gut ist, aber jetzt hat er ja in der Woche konstant gute Leistungen gezeigt, sich regelmäßig Chancen eben auch durch diese Systemumstellung herausgespielt und deswegen würde ich gerne meine damals angebrachte Kritik, aber jetzt auf keinen Fall mehr zurücknehmen und freue mich natürlich auch, dass er jetzt so regelmäßig und so gut auch trifft. Und das mit dem Tunnel macht er ja echt gerne. Das hat er, glaube ich, auch schon gegen Duisburg auch mal gemacht.
Ja, wir dürfen gespannt sein, wie lange dieses Formhoch anhält. Wir hoffen natürlich, dass es lange der Fall sein wird. Und jetzt können wir ja schon mal das erste Mal über das Nervenkostüm sprechen. Markus, wie beruhigt war das nach diesem frühen, durchaus gelungenen Auftakt? Ich hatte es angesprochen, Fürth hatte sich ja durchaus auch in den ersten Minuten sofort angemeldet in der Partie, nachdem Löwen noch am Aluminium scheiterte, dass dann so früh doch eben das erlösende 1-0 schon mal gefallen ist.
Also es hat mich schon sehr beruhigt, weil ich kann mich an sehr viele der letzten Derbys erinnern, wo wir eben die Buden nicht gemacht haben und teilweise sogar wirklich auch guten Fußball gespielt haben. Wenn ich an letzte Saison das Heimspiel denke, da haben wir eigentlich auch nur wir Fußball gespielt, aber die Westvorstadt hat die Tore gemacht. Von daher war ich eigentlich schon relativ beruhigt, auch wenn so die ständigen Vorstöße von Green über unsere rechte Abwehrseite mich dann schon immer ein bisschen so zum Grübeln gebracht haben.
Ja, wir hatten es ja schon gesagt, also über Green müssen wir natürlich reden. Und es war dann auch so, dass in der Folge Nürnberg ja ganz offensichtlich vorgegeben bekommen hat, gebt denen mal den Ball und dann lasst die mal machen und dann schalten wir schnell um, suchen den Konter. Aber es gab ja dennoch so die ein oder andere Chance für Fürth, eben Green mit zwei Abschlüssen, ich glaube 14. und 31. Minute, dazu noch den Freistoß von Cicerci in der 21. Nichtsdestotrotz war da, ja, das war jetzt auch nicht so übermäßig zwingend, klar, da musste Pretlo mitunter eingreifen, aber so die ganz, ganz große Gefahr hat Fürth irgendwie nicht ausgestrahlt, Markus.
Nee, das stimmt. Also die haben recht gefällig eigentlich gespielt, bis in die Nähe des Tores, aber wirklich gute Abschlüsse oder so, dass du jetzt sagst, das war ein unhaltbares Ding, was der Bredlo da raus hat, war eigentlich da nicht wirklich was dabei. Die waren sich schon teilweise selbst ein bisschen im Weg gestanden. Du hast gemerkt, dass das Selbstvertrauen fehlt. Das 3-0 in Braunschweig unter der Woche hat halt doch ein bisschen Wirkung auch noch gezeigt. Und von daher, denke ich, war das bis dahin auch soweit in Ordnung. Und die Taktik, die fördert jetzt in dem Sinn auch genau das Richtige.
Was nicht ganz so richtig lief, Steffen, war die Ausspielung oder die Nutzung der Konterchancen, so möchte man es vielleicht formulieren, während man gegen Duisburg ja noch mit gnadenloser Effizienz bestochen hat und Fürth jetzt auch in bester Duisburg-Manier zwar immer bis gefällig 20 Meter vor dem Tor spielte, aber dann trotzdem nichts zustande brachte, war es dieses Mal irgendwie so, dass man ja, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen müde war im Kopf nach der englischen Woche. Auf jeden Fall sowohl dann bei Löwen, Ishak und Möwald, die ja in der ersten Halbzeit allesamt auf 2-0 hätten stellen können. So ein bisschen, ja, mangelnde Konzentration, manchmal auch nicht der ganz perfekt ausgespielte Konter. Was war da deiner Meinung nach los?
Ja, du hast es ja schon angesprochen, dass einfach, es waren schon Kräfte, raubende Spiele, und Kölner lässt ja auch nicht gerade schonend spielen, was die Fitness angeht. Deswegen geht es ja wirklich darum, 90 Minuten lang als Team durchzurennen, durchzumarschieren, ohne Pause, und stehen bleibst, du bist ausgewechselt. Deswegen war es schon verständlich, und natürlich hatte man auch überdurchschnittlich viele Konterchancen, weil Fürth einfach ein ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht hat. Also nicht Fürth, sondern Vorstadt. Und da war einfach so wenig, und da ist eigentlich nichts von denen gekommen, wo du ich sagst, boah, da hast du ein System dahinter verstehen können, da hast du ein Schema, was dahinter steht. Also es sah echt so schlimm aus, und dadurch haben sich halt auch überdurchschnittlich viele Konterchancen ergeben, und dadurch sah es dann auch so aus, als würde man extrem viele verspielen, wo man auch einfach nur die Chance sehr oft bekommen hat. Genau. Natürlich hätte man den Sack schon viel früher zumachen können, und dann, glaube ich, wäre das so in Richtung 5-1 gegangen, bloß halt diesmal für die Auswärtsmannschaft.
Simon, wie hast du diese Geschichte wahrgenommen mit den nicht genutzten Konterchancen?
Ja, also man hätte in der ersten Halbzeit teilweise auch schon erhöhen können und das somit das Spiel, ja, sagen wir mal, angenehmer gestalten können nach hinten raus. Und so, also ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, musste man dann vielleicht am Ende doch noch ein bisschen zittern. Und wenn man die Dinger macht und konsequent zu Ende spielt, dann geht man da entspannter ran. Was aber vielleicht macht es dann auch wieder leichtsinnig, und dann wird es ein 4-4 oder so. Also das kann natürlich auch passieren. Wobei ich das jetzt einem Kölner Team nicht zutrauen würde, weil der denen dann schon sowas von gewaltig den Marsch bläst, dass da wieder ganz andere Sitten dann einreißen.
Wobei es ja nicht es sehr verwunderlich wäre, weil wenn du dir die Spiele anschaust, die U21 unter Kölner gemacht hat, da waren schon,
stimmt, ja,
ein paar solche Spiele dabei, ne? Wo du vorne 5 machst, aber hinten halt auch dann 5 reinkriegst. Da steckst du halt immer nicht drin, ne? Ja,
aber das ist mir aber bei uns auch schon aufgefallen, dass wir teilweise dann doch hinten etwas zu offen sind, und jetzt gegen die Vorstadt war es zum Glück doch auch Unvermögen des Gegners, dass die Dinger nicht reingingen. Und natürlich ein Fabian Bredlow mit einer Bombenleistung. Aber also gegen andere Teams kann das da auch mal dumm ausgehen.
Ja, da kommt er durch, der Club-Pessimismus und jahrelange Erfahrung im Verspielen von Vorsprüngen. Wir werden uns gleich über die zweite Halbzeit unterhalten, denn da gab es ja dann tatsächlich noch die ein oder andere Situation, wo das Nervenkostüm des geneigten Klubberers etwas angespannt war. Warum das Ganze geschah, werden wir hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de gleich besprechen.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
mit 1-0 durch Michael Ishak die neu gewonnene Lebensversicherung des ersten FC Nürnberg ging es in die Pause beim Derby in Fürth und dann begannen die zweiten 45 Minuten nicht unbedingt nach dem Gusto des geneigten Clubfans, zumindest ging es mir so, Steffen.
Ja, genau. Ich weiß auch, was du anspielen willst. Die Vorstadt hat gewechselt und hat Sondheimer rausgenommen und dafür Hoffmann reingebracht. Was für mich ein bisschen unverständlich war, weil Sondheimer für mich und auch für den Trainer einer der besten Spieler auf dem Platz war und auch extrem schwer zu verteidigen war für die Außenverteidiger. Deswegen war das ein bisschen, schwer zu verstehen und Chasula darf weiterspielen, obwohl er eigentlich das ganze Spiel nur umspielt worden ist. Auf jeden Fall kam eben Hoffmann rein und damit eine zweite Spitze neben Dursun und dann wurde es schon ein bisschen schwieriger für Everton und Mühl, da alles abzuräumen. Und Hoffmann hatte auch die Zwischenräume zwischen den zwei Viererketten sehr gut ausgenutzt und halt dann kam noch die Fitness von Eras dazu. Und so kam es halt dann dazu, dass die Vorstadt mehrere bessere Angriffsoptionen hatte, aber so unglaublich gefährlich war auch nur der eine Konter über Green, als er dann alleine vor Bredlo steht und der dann zeigt, was in ihm steckt mit einer tollen Parade.
Ja, da hat er Nürnberg zunächst erstmal im Spiel gehalten oder zumindest den Vorsprung gerettet und genau in diese Druckphase hinein, Simon, macht der FCN dann das vorentscheidende 2-0.
Ja, also war genau zum richtigen Zeitpunkt wieder so diesen psychologischen Dämpfer geben, einfach Fürth denkt, jetzt sind sie dran und dann bam, Kiste. Und er hat, war sehr schön rausgespielt, vom Teuchert auch überlegt abgeschlossen, also dem Torwart nach außen gezogen und dann aus spitzen Winkel das Ding noch rein. Also es war ein klasse Tor und zwar zu dem Zeitpunkt nicht gerade verdient, aber sehr wichtig.
Markus, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte im allerersten Moment nach diesem wirklich absoluten Zuckerpass von Hanno Behrens, ach du Scheiße, was macht Teuchert da?
Ja, es ging mir auch so. Also ich hab wirklich gedacht, den hat er sich zu weit nach rechts rübergelegt und kommt jetzt nicht mehr hinterher. Schon bewiesen, dass er wirklich eine tolle Schusstechnik hat und den Ball dann doch noch unter Kontrolle gekriegt hat und das Ding versenkt hat. Also ich habe da schon auch ein bisschen in der Sekunde gezweifelt, ob er den dann noch wirklich reinbekommt.
Ja, hat er zum Glück an dieser Stelle. Schöne Grüße an den jungen Herrn im Max und Marek in Berlin, der meinte, bei 2-0 könne man beruhigt gehen, wenn es um den ersten FC Nürnberg geht und der dann nur von mehreren Seiten entgegengeschleudert bekam, dass 4-0 vielleicht ein beruhigendes Zwischenergebnis wäre. Steffen, war natürlich eine klasse ausgespielte Situation dann auch. Kurz zuvor war ja dann auch Tobias Werner für Eras gekommen, damit hat sich das System einmal mehr verändert beim ersten FC Nürnberg. Löwen spielte dann weiter hinten, deswegen rutschte Behrens dann überhaupt erst auf die Position, aus der er dann diese Chance kreieren konnte. Es ist schon beeindruckend, wie taktisch flexibel der FCN in den letzten Wochen geworden ist, oder?
Ja, ich würde nicht einmal sagen, dass der Club taktisch flexibel geworden ist, sondern mehr, dass das Löwen taktisch einfach überragend ist und dadurch bieten sich halt Möglichkeiten, die man sonst nur ganz, 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 ganz selten hat. Und dadurch, ich glaube, dass wenn Löwen in 20 Jahren nochmal weg vom Club ist, dann verlieren wir vielleicht mal die taktische Flexibilität. Aber solange er da ist, hat man einfach eigentlich einen Spieler, den du halt überall hinstellen kannst. Und damit hast du so einen großen Vorteil gegenüber all den anderen Teams, weil so einen Spieler gibt es, glaube ich, wirklich international nur ganz, 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 ganz wenige. Und es ist auch absurd, dass genau Teucher das Tor macht, weil eigentlich er genau der war, der die Auswechslung am meisten verdient hat, weil über die Seite von Valentini und eben angesprochenem Teucher ganz oft die Torchancen von Fürth dann eben über Green passiert sind. weil eben das Defensivverhalten von Teuchert sehr an einen Edgar Sully ähnelt und deswegen eigentlich ganz witzig, dass genau er das Tor macht, weil ich glaube, hätte er nicht das Tor und nicht die Vorlage gegeben, wäre seine Spielnote eher in Richtung 5 und 6 gegangen, aber naja, Tore blenden auch manchmal.
Ja, Cedric Teuchert, so natürlich der Derby-Held mit Vorlage und mit Treffer, und er hätte sogar noch den zweiten Treffer nachlegen können, vielleicht sogar müssen, Markus, das wäre dann die endgültige Entscheidung gewesen. Allerdings waren da die Nerven dann bei ihm nicht ganz so da. Sowieso in dieser Phase dann nach dem 2:0 führt komplett raus aus dem Spiel. Auch Ishak hatte ja die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Und ja, dann trotz dieses guten Wiederbeginns nach der Pause führt dann von diesem 2:0 völlig überrumpelt und dann plätscherte das Spiel irgendwie so ein wenig dahin. Kölner wechselte dann nochmal aus einem taktischen Grund, nahm Teuchert in der 64. eben runter, brachte dafür Petrak, der sich dann gleich mal noch eine gelbe Karte abgeholt hat, aber das ist geschenkt. Das war dann so ein Spiel, das irgendwie, von dem man dachte, naja, jetzt können wir eigentlich auch vorspulen, so wirklich was wird hier nicht mehr passieren.
Ja, da hat man dann schon auch gemerkt, dass das jetzt das dritte Spiel in der englischen Woche war. Ich glaube, die waren gar nicht so sehr von den Knochen her müde, aber ich glaube, bei allen hat der Kopf so ein bisschen nicht mehr ganz mitgespielt, weil es waren schon ein paar Szenen dabei, da musst du Fürth einfach den Gnadenschuss dann verpassen und dann auf 3:0 oder 4:0 stellen. Und gerade in der Phase, da haben sie sich ja eben überhaupt nicht gewehrt. Bei denen ist der Faden, den sie nach der Pause dann so angefangen haben zu spinnen, der war dann komplett wieder verloren und ist bei uns halt auch ein bisschen schlampig alles gespielt worden. Man sieht's ja auch an der Passquote, die wir haben. Die war gerade mal bei 66% über das ganze Spiel in der Offensive, ist gerade mal etwas mehr als jeder zweite Pass angekommen. Und also ich führe es wirklich darauf zurück, dass sie einfach in den Köpfen leer waren und jetzt diese Pause da wirklich einfach mal gebraucht haben.
Umso ärgerlicher muss man ja dann tatsächlich sagen, dass wir mit dem dritten dämlichen Elfmeter in Folge Fürth so richtig zurück ins Spiel geholt haben, oder Simon?
Ja, also da sagst du was. Dämlich war der auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was sich Bredlo da gedacht hat. Also dass er jetzt mit der Hand irgendwie zwischen Ball und Kopf kommt und den so nach außen wegwischen kann. Also so sah es zumindest aus, als hätte er das probiert. Ja, also es sah unglaublich ungeschickt aus, auf jeden Fall. Und ja, also dann, ich glaube, Chasula war es, der den geschossen hat, sicher verwandelt. Und dann war es auf einmal wieder knapp. Dann war eben das, dann hat sich das ja schon beinahe gerecht, dass man nicht nachgelegt hat. Und wir können uns dann auch bei Bredlo bedanken, dass er dann teilweise wirklich noch absolut grandios gehalten hat und den Club somit die Führung erhalten hat. Und ja, es war wirklich stellenweise der Hammer. Also nur bei der einen Ecke, also da jeder andere Torwart hätte wahrscheinlich nur noch nachgeguckt beim Ball und er fliegt und haut das Ding noch raus. Also den habe ich eigentlich schon drin gesehen und dachte mir, na scheiße, jetzt wird's wieder knapp, aber ja.
Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das kein Elfmeter war. Davor natürlich, was man da halt eben auch mal sagen muss, dass zwischen Everton und Valtini halt auch ein bisschen die Abstimmungsprobleme gefehlt hat, weil halt Everton weder Deutsch noch Englisch spricht, deswegen ist es da ein bisschen komplizierter. Aber da hat eben schon die Abstimmung gefehlt und dann spielt für mich Bredlo klar den Ball und dann läuft halt Hoffmann in die Hand von Bredlo rein. Also es ist für mich kein Elfmeter und das hat auch der Trainer nach dem Spiel gesagt, auch der Bredlo hat es nach dem Spiel gesagt. das ist halt, man sieht, dass der Schiedsrichter schon länger nicht mehr auf Bundesliga-Niveau pfeift.
Nee, also ich bin schon der Meinung, dass das ein klarer Elfmeter war. Erstens hat seine Hand im Gesicht vom Gegenspieler nichts zu suchen und zum anderen trifft er ihn unten mit dem Knie auch noch. Also es ist einfach dämlich, wie er da rausgekommen ist und in meinen Augen glasklarer Elfmeter. Ich wüsste nicht, wenn man ja, auf der anderen Seite so passiert, dann hätten wir auch alle geschrien, das ist ja ganz klarer Elfmeter. Und von daher denke ich, war der Pfiff wirklich in Ordnung.
Also, ja, das sehe ich auch so. Also das eben dieses so ungeschickt Verhalten von Bredlo lässt da im Schiri eigentlich fast keine andere Chance, als da einen Elfmeter zu geben. Er hätte auch warten können, dass der Fürther den Ball annimmt und dann quasi draufgehen, da hätte er wahrscheinlich auch eher die Chance gehabt, entweder den Spieler abzudrängen nach außen, sodass er keine klare Torschuss kriegt oder sogar einen Ball zu bekommen, aber das war halt einfach im falschen Moment hingegangen und dann unglaublich ungeschickt und also da blieb dem Schiedsrichter, glaube ich, echt nichts anderes übrig und auch im Nachbericht heißt ganz klar, es ist kein hundertprozentiger, aber es ist auf jeden Fall ein vertretbarer Elfmeter.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie Markus. Der Kontakt ist halt nicht nur oben da, sondern eben auch noch unten. Und unten kommt der Kontakt sogar erst, nachdem er den Ball da eben so leicht antitscht. Von daher, ja, schwierige Kiste. Aber wie Simon gerade schon auch sagt, das ist auch einfach ungeschickt, da so hinzugehen. Da gibt's ungefähr 20 Möglichkeiten, wie man das besser machen könnte. Und letzten Endes ist das ja vielleicht kein hundertprozentiger Elfmeter, aber einer, den beinahe jeder Schiedsrichter pfeifen würde. Und da musst du schon verdammt viel Glück haben, wenn du den nicht gegen dich bekommst. Und dann hatten wir es ja schon angesprochen. Dann stand es eben 1-2 durch Jasula und dann war halt auch noch eine ganze Menge Zeit auf der Uhr, führt auf einmal wieder im Spiel und Simon hat es schon angesprochen, da hat sich dann Bredlo anschließend auch mehrfach richtig gut ausgezeichnet und dann zumindest den Ausgleich verhindert. Es wurde dann ein bisschen ja kurios noch, als Miso Pretschko in allerbester Zeitspielermanier da Uhren hat runterlaufen lassen. Ich bin ganz ehrlich, so die ersten 6-7 Minuten nach dem Ausgleichstreffer war ich doch sehr, sehr angespannt, weil wir eben das Spiel komplett aus der Hand gegeben hatten und auf einmal, ja, vielleicht auch mit dem Kopf schon in der Kabine nicht mehr so richtig ins Spiel zurückgefunden haben, dann aber zum Glück wieder eben ein bisschen besser reinkam, weit in der vierten Hälfte, ja, die Zeit klug haben herunterlaufen lassen und letzten Endes dann von Hanno Behrens in der Nachspielzeit erlöst wurden, Markus.
Ja, wobei man auch nicht vergessen darf, bevor diese ganze Zeitspielorgie dann gekommen ist, hatte Miso Pretschko ja in bester Linksaußenmanier noch eine schöne Torchance, wo er, glaube ich, selber überrascht war, dass er A, so weit vorne war und B, dann auch noch den Ball bekommen hat. Was mich erstaunt hat, war die Tatsache, wo der Schiedsrichter 4 Minuten Nachspielzeit hergeholt hat, weil so viel Spielunterbrechung gab es eigentlich in der zweiten Halbzeit nicht. Da habe ich mich dann schon etwas gewundert. Und man muss aber auch sagen, es war Zeitspiel, was der Club dann gemacht hat. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sich ständig am Boden geschmissen haben, so wie Frankfurt damals in der Relegation und den sterbenden Schwan mokiert haben, sondern sie haben halt einfach den Ball gehalten. Und was Ishak und Pretschko da an der Eckfahne gemacht haben, das nötigt mir schon jeglichen Respekt ab, weil wer das einmal probiert hat, in so einer Situation den Ball zu halten, das kann auch sehr schnell mal schief gehen. Und dass da dann natürlich der Ball dann auch noch so schön zu Hanno Behrens kommt, der dann in der dritten Minute der Nachspielzeit das 3-1 dann noch macht, das war dann, ja, es hat irgendwie zu diesem Tag dann noch gepasst.
Ja, möchte ich dir eigentlich vollumfänglich zustimmen. Ich weiß noch, dass ich mir auch dachte, 4 Minuten Nachspielzeit, die im Leben, und es war auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, das ist Zeitspiel, wie es für den Gegner super unangenehm ist und wo sich im Nachhinein aber keiner beschweren kann, dass es wirklich unfair wäre. Und ja, was du da ansprichst an der Eckfahne, deswegen waren Simon und ich dann in der 90. Minute immer schon ausgewechselt, weil das bei uns nicht geklappt hätte.
Es war bei mir nicht anders.
Nein, aber natürlich, das war clever gemacht einfach und dann natürlich von Behrens da auch nochmal eine schöne Einzelaktion, wo er dann den, hätte ich nie im Leben auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gedacht, dass er den Ball nochmal bekommt, Steffen.
Ja, für mich hat es mich jetzt mehr gewundert, dass er ihn so schön eigentlich reingemacht hat, weil er den ja wirklich schön geschlänzt hat und dann auch der Vorstadt-Torwart auch gar nicht mehr so richtig Druck hinter den Ball bekommen hat, dass er noch irgendwie hat klären können. Und ich glaube, das war eins einer der tollsten Momente, seitdem ich Clubfan bin. Ich bin jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, Clubfan. Und das war wirklich einer der schönsten, der tollsten Momente, als Hanno Behrens dann den Ball da reingemacht hat und alle auf einmal aufspringen und die Spieler sich aufeinander draufschmeißen und einfach in jedem Gesicht vom Spieler siehst, wie wichtig ihnen auch der Sieg war. Und ich nehme das den Spielern auch wirklich ab, weil man bei denen wirklich sieht, dass sie sich mit der Aufgabe, die sie hier gerade zu tun haben, auch wirklich identifizieren. Und das war wirklich ein super toller Moment, das live im Stadion auch noch sehen zu können.
Und dann noch direkt vor dem Förderblock, das war dann auch noch schön.
Ja, Simon, erlösende Momente dann da in der Nachspielzeit des Derbys auch bei dir?
Ja, definitiv. Also als Behrens da an den Ball kam, dachte ich mir schon, jawohl, also jetzt scheppert es nochmal, der Hanno macht seins noch. Und dann war der Ball ja auch noch leicht abgefälscht von dem Vierter, was es dann für einen Torwart noch schwieriger gemacht hat. Und es war dann wieder so dieser, worüber wir uns beim letzten Derby beschwert haben, dieser abgefälschte Hurenball, den hat jetzt diesmal Fürth bekommen. Und das hat mich dann noch ein kleines bisschen mehr gefreut. Und ja, also warum dann eigentlich nicht Behrens Mann das Spiel? Weil der hatte auch einen Treffer und eine Vorlage. Also das und hat auch ein bisschen mehr gemacht als Teuchert, glaube ich.
Übrigens hat er auch Ishak einen Treffer und eine Vorlage. Das, also, ja, hätte man vielleicht auch anders entscheiden können. Womöglich sind es dann einfach die Jugendtage, die Teuchert beim Club verbracht hat und weswegen dann da mehr Herz rein interpretiert wird. Oder vielleicht sind es auch einfach die Geschichte, dass er von der Bank kam, in die Startelf rotiert ist und dann da so einen Anteil am Sieg am Ende hatte, weiß man nicht. Auf jeden Fall gewinnt Nürnberg innerhalb von 1,5 Jahren 2-mal das Derby, was eigentlich unfassbar klingt, ist tatsächlich Realität und das Ganze dann auch noch fast genau 38 Jahre, nachdem man das letzte Mal in Fürth gewinnen konnte. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich mal noch ein bisschen Kritik dann gleich üben. Ich möchte mit meinen Gästen noch darüber sprechen, wie wir einzelne Spieler gesehen haben, denn da unterscheiden sich diverse Benotungen doch mitunter gravierend, das hier gleich bei Total Beklubbt.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Mit 3:1 hat der erste FC Nürnberg am Ende in Fürth gewonnen und damit, wir haben es schon mehrfach erwähnt, aber es klingt immer wieder so schön, das erste Mal seit 1979 das Derby am Rohnhof gewonnen. Und wir müssen über eine Personalie noch sprechen, bei der ich etwas überrascht auf die Kickerbenotung geguckt habe. Nämlich Everton, der da mit 3,5 ja so ein bisschen abgewatscht wird. Überall anders ja, ich will jetzt nicht sagen überschwänglich gelobt wird, aber doch für gutes Stellungsspiel, für defensive Stabilität, gute Noten bekommen hat, 2,5 meine ich gelesen zu haben. Wie könnt ihr euch das erklären und ist es eine, ja, auf welcher Seite steht ihr? Was sagt ihr zur Leistung von Everton, Simon?
Also ich sehe Everton auch eher in Richtung 2, maximal 2,5, weil er wirklich sehr gutes Stellungsspiel hatte. Er hat abgeklärt da hinten gearbeitet, absolut unaufgeregt und hat auch die Abwehr stabilisiert. Und ich denke mal auch dem jungen Lukas Mühl an seiner Seite durchaus auch ein bisschen Ruhe und Selbstvertrauen mitgegeben. Und das die 3,5 vom Kicker kann ich mir nur dadurch erklären, dass der Redakteur anhand, keine Ahnung, der Zusammenfassung auf Bild.de benotet hat. Und da war halt Everton nicht zu sehen, da gibt man halt mal eine 3.
Ja, war unauffällig quasi.
Ja.
Steffen, wie hast du die Leistung von ihm wahrgenommen?
Ja, klare 5. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie anders bewerten kann. Nee, aber es ist für mich vollkommen unerklärlich, weil ich war auch am Anfang, als es zur Verpflichtung kam, noch ein bisschen skeptischer, weil ich hatte mit einem ebenfalls ein Kinderredakteur, aber ein anderer als der, der es benotet hatte, eben darüber gesprochen und er meinte, dass er defensiv zwar gut ist, aber dann, wenn es ums Fußballspielen geht, auch eher ein bisschen limitierter ist. Da wurde ich zum Glück eines Besseren belehrt, weil er nicht nur defensiv seinen Job sehr, 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 sehr gut macht, sondern eben auch noch dann, wenn es ums Fußballspielen geht, auch noch sehr gut mithalten kann und man sieht ihm eigentlich trotz den Problemen bei der Sprache eben gar nicht an, dass er irgendwie bis jetzt auf die Elfmeter-Szene irgendwelche Probleme hat zu kommunizieren und sein Stellungsspiel ist echt super und insgesamt mit welcher Ruhe er da hinten drin spielt, also auch was er mit Mühe zusammen gegen Durst und alles an Kopfballduelle gewonnen hat, also ist ein echter Königstransfer möchte ich ja schon nennen, weil die Innenverteidigung jetzt so seit dem Bundesliga-Abstieg ja schon immer unsere Problemzone war und da war jetzt nie einer, der immer so hundertprozentig überzeugt hat und ich finde, dass Everton, seitdem er jetzt wieder seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat, wirklich einer der Besten der Liga ist und da hat man einen echt tollen Fang gemacht und das für nur 800.000 Euro.
Ja, ist natürlich Schnapper, ne? Zahlen manche aus der Portokasse. Markus, wie siehst du die Leistung von Everton? Simon und Steffen sind ja hier auch eher etwas verwirrt angesichts der Benotung, die der Kicker vorgenommen hat.
Ja, ich habe auch ein bisschen erstaunt geguckt. 3,5. Ich kann mich, glaube ich, an keinen einzigen verlorenen Zweikampf im Derby erinnern. Seine Kopfbälle hat er alle souverän gewonnen, hat hinten raus auch das Aufbauspiel recht schön gemacht, hat ein, zwei lange Bälle geschlagen, die alle beide angekommen sind. Also was der Kicker da gesehen hat, es ist mir absolutes Rätsel.
Tja, dann rätseln wir weiter. Vielleicht bekommen wir ja eine Zuschrift vom Kicker und dann können wir das hier gerne auflösen. Ansonsten werden wir wohl unwissend sterben und das ist auch nicht weiter schlimm. Dann lasst uns über was anderes sprechen, nämlich über eine Frage, die ich mich nach dem Bochum-Spiel noch nicht so rechtlich getraut habe, sie zu stellen, aber jetzt müssen wir sie so langsam dann doch stellen. Ist der FCN eine Spitzenmannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga? Man ist in diese englische Woche gestartet auf Platz 10 mit 7 Punkten, hatte gerade ja das Heimspiel gegen St. Pauli in maximal dämlicher Manier verloren, nur um dann die eigene Dummheit wenigstens auf Elfmetersituationen zu beschränken. In den folgenden 3 Spielen hat als einzige Zweitligamannschaft 9 Punkte aus dieser englischen Woche geholt und steht nun wieder auf Platz 2, 3 Punkte hinter Düsseldorf und hat sich da oben reingeschoben, als die Gunst der Stunde da war, hat gegen Duisburg mit gnadenloser Effizienz überzeugt, hat gegen Bochum ein bisschen anderes Spiel gemacht. Vielleicht auch ja an der einen oder anderen Stelle dann da so ein bisschen dreckig getroffen, hat jetzt dann eben das erste Mal überhaupt Bochum in Liga 2 geschlagen, hat das erste Mal seit 763 Jahren gegen Fürth gewonnen. Also es läuft aktuell sehr, sehr viel richtig für den FCN, trotz Verletzungen teilweise auch, trotz Verletzungen wichtiger Spieler, Markus. All das, wenn man das so vor sich her sagt, klingt ein bisschen nach Spitzenmannschaft.
Ja, klingt es, aber man muss sich halt auch immer ein bisschen die Tabelle nochmal vor Augen halten. 3 Punkte weniger und du bist auf Platz 8. Unser großes Pfund ist ganz einfach, dass wir, was ich eigentlich, keine Ahnung, wie lange ich das schon nicht mehr erlebt habe, ein richtig gutes Torverhältnis haben. Wir haben die meisten Tore geschossen. Wir haben die, ich glaube, die drittwenigsten Gegentore bekommen. Das ist schon ein Pfund, was da mit reinspielt. Auf der anderen Seite ist die zweite Liga halt aber auch ausgeglichen, wie lange nicht. Es gibt keine Teams wie im letzten Jahr Hannover und Stuttgart, die da vorne wegmarschieren. Ich glaube, irgendwie 3 oder 4 Spieltage hintereinander hat jeweils der Tabellenführer sein aktuelles Spiel dann verloren. Von daher, ja, wir sind jetzt vorne drin. Wir sind, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Aber Spitzenmannschaft, ich glaube, wenn man jetzt bis zur Winterpause aus den 9 Spielen, die glaube ich noch sind, wenn wir da jetzt noch 20 Punkte holen, dann lasse ich mich drauf ein.
Simon, bist du auch so kritisch oder sagst du, nee, das ist hier schon eine Geschichte mit Hand und Fuß und in den, ich glaube, es sind übrigens noch 10 Spiele, weil das erste Rückrundenspiel noch in der, ja, vor der Winterpause stattfindet. Ja, da werden wir uns weiterhin da oben behaupten und dann können wir erstmal entspannt Richtung Weihnachten schielen und vielleicht behalten wir ja dann, wenn es mal gut läuft, auch den Trainer über Weihnachten und das ist alles was, das können wir ruhig mal so jetzt einfach auch genießen.
Ja, also es ist jetzt eine Momentaufnahme, die sehr schön anzuschauen ist. Ich würde jetzt aber auch nur aufgrund des zweiten Platzes nach 8 Spielen noch nicht so weit gehen und sagen, ja, den geben wir jetzt nicht mehr her, außer wir tauschen gegen Platz 1. Sondern eben aufgrund der Ausgeglichenheit der zweiten Liga haben einige Mannschaften, die jetzt vielleicht auch gerade noch einen Durchhänger haben oder irgendwie sich noch nicht so der Liga angepasst haben, haben das Potenzial, haben die Teamstärke auch, um da mit oben anzugreifen. Und vielleicht ist es auch der fränkische Pessimismus, es ist dieses, ach, du kennst doch einen Club, der macht schon wieder irgendeine Dummheit. Und eben nur wenn wir es schaffen, diese Dummheit zu verhindern oder in dieser Saison so St. Pauli die einzige Dummheit bleiben zu lassen, dann bin ich ganz guter Dinge. Aber wie gesagt, es ist momentan einfach nur schön anzuschauen. Ich genieße den Moment. Ich bin auch nicht sauer, wenn wir irgendwie zur Winterpause auf dem 5. oder 6. Platz stehen. Also mir macht es momentan seit langem mal wieder sehr viel Spaß im Club beim Fußball zuzuschauen, weil sie einfach schönen Fußball auch spielen.
Steffen, ist das am Ende der größte Gewinn und das der wichtigste Punkt, was Simon zuletzt angesprochen hat, dass man tatsächlich attraktiven Fußball spielt, taktisch variablen Fußball und das ist unabhängig vom Ergebnis und auch wenn wir nach St. Pauli geschimpft haben, es war ja ein anständiges Spiel, das da gemacht wurde, dass es einfach ja zur Zeit mal wieder ganz angenehm ist, Clubfan zu sein?
Ich habe Angst, dass wenn wir den Club zu viel loben, dass wir dann gegen Arminia Bielefeld dann unsere Packung dafür bekommen. Ich muss jetzt ein bisschen, an sich bin ich bei euch, aber man kann ja auch mal ein bisschen auf die Gegenseite mit eingehen. Ich glaube, wir sind aktuell eins der besten Zweitligateams. Wenn man sich Fortuna Düsseldorf anschaut, wie die Fußball spielen, und dann auch dummerweise Punkte holen. Ich glaube, die verstehen die selber nicht einmal, wie sie da oben mit drin stehen. Kiel hat natürlich die Euphorie auf seiner Seite, schafft er ganz oft auch mit tollen Distanzschüssen mal Spiele zu entscheiden. Darmstadt überzeugt auch noch nicht spielerisch, aber kämpft halt eben unglaublich. Sandhausen macht's auch gut. Bielefeld, es kämpft sich auch nach oben. Ist auch die Frage, wie lange sie es durchhalten können. Und dann so eigentlich die Teams, von denen man so gedacht hat, dass die eigentlich vor dem Club stehen könnten, mit Pauli, Berlin, Braunschweig, vielleicht auch Bochum, habe ich auch noch mit so auf dem Zettel gehabt, oder natürlich Ingolstadt, auch wenn man so einem leichten Lächeln sagen muss, dann ist schon, ist halt die Frage, inwieweit der Club das konstant auch zeigen kann und vor allem, wie er dann halt auch gegen die Großen abschneiden kann, also gegen ein Union Berlin, gegen ein Braunschweig, und auch gegen Ingolstadt. Und ich glaube, in dieser Saison ist es vielleicht am leichtesten aufzusteigen, weil die Liga insgesamt sehr schwach ist, aber sehr ausgeglichen, und weil eben noch keine andere Mannschaft so wirklich überzeugt. Und das, wenn man das ausnutzt und wie dann auch im letzten Jahr die Euphoriewelle ausnutzen kann, dann glaube ich, kann das ein wundervolles Jahr werden mit hoffentlich 6 Punkten in den Spielen gegen die Vorstadt.
Also ich bin jetzt erstmal begeistert, dass es keiner von euch fertiggebracht hat, die beste zweite Liga aller Zeiten auszurufen. ja, gegen Union Berlin hat man ja zumindest schon gespielt. Du wurden natürlich jetzt auf Mannschaften angesprochen. Simon hatte gemeint, dass da welche ja nicht ganz so dort stehen, wo man das erwartet. Richtig, Holstein Kiel steht viel zu weit oben. Ingolstadt kann von mir aus ruhig da unten stehen bleiben. Die brauche ich genauso wenig in der zweiten Liga wie so manche andere Mannschaft. Und es sind sicherlich viele Punkte, die ihr angesprochen habt, die dem FCN aktuell zugutekommen, dass es eben eine Liga ist, in der aufgrund dieser Ausgeglichenheit jeder immer mal wieder überraschend Punkte auch an andere verliert. Ich sag nur Erzgebirge Aue, die ja aktuell auch auf Platz 7 stehen, da hat sicherlich keiner damit gerechnet, dass wir dort verlieren werden. Und dann gibt's eben Erfolge im Derby, die jetzt, wenn da Michael Köllner vor der Saison irgendwo mal so eine Rechnung vielleicht auf seinem Taktikbrett aufgemacht hat, sicherlich nicht unbedingt ganz fest eingeplant waren, einfach weil die Geschichte uns da eines Besseren belehrt hat. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich die ganze Kiste weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz ist es ja aktuell einfach so, dass Nürnberg da jetzt mit der Maximalausbeute aus dieser englischen Woche sich in eine gute Position geschoben hat, dass man übrigens nicht nur die Mannschaft in eine gute Position geschoben hat, sondern auch noch Michael Ischak und Hanno Behrens, die aktuell auf Platz 1 und 3 der Torschützenliste liegen. Auch das ein eher ungewohntes Bild. Simon hatte ja auch schon angesprochen, gute Tordifferenz, 19 geschossene Tore. Auch was wir so vom FCN nicht kennen. Und dann hat Steffen uns ja schon so ein bisschen zur Vernunft gemahnt und hat gemeint, Arminia Bielefeld steht vor der Tür und die sind schließlich auch nur Sechster. Oder immerhin Sechster, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und was wir für die dann ja erwarten oder gegen die erwarten, darüber werden wir gleich sprechen. Dann natürlich auch mit einer gehörigen Portion Pessimismus, wie sich das für den Clubfan gehört.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Am Samstag empfängt der erste FC Nürnberg die Arminia aus Bielefeld. Und weil wir ja so gut darin Serien zu brechen in dieser Saison, müssen wir jetzt hier ein bisschen Bauchschmerzen verteilen. Der erste FC Nürnberg hat nämlich von seinen jüngsten 4 Aufeinandertreffen in Liga 2 3 Stück gewonnen. Die letzten 3, das davor waren, unentschieden gegen Bielefeld. Es riecht danach, dass der erste FCN mal wieder verlieren wird. Nein, Spaß beiseite. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so kommt und wollen noch kurz darüber sprechen, was wir gegen Bielefeld erwarten. Simon, du hast immerhin mal auf die Formtabelle geklickt, beziehungsweise im Forum nachgelesen, wie es aktuell die Form der Bielefelder besteht.
Ja, das ist aber auch alles, was ich weiß. Ich weiß, dass sie aus den letzten 5 Spielen 1 gewonnen, 2 unentschieden und 2 verloren haben. Wenn das stimmt, was ich da gelesen habe.
Stimmt.
Ich habe nämlich echt keine Ahnung von Bielefeld, weil Städte, die es nicht gibt, interessieren mich nicht. Und aber also ich gehe davon aus, dass Kölner wahrscheinlich wieder mit einer maximal auf einer Position veränderten Elf zum Viertspiel starten wird. Und die Position, da kommt es einfach drauf an, wie sich jetzt die Regeneration nach der englischen Woche bei Patrick Erras einfach, wie sich das ergibt, ob er fit genug ist. Weil ich denke mal, das zehrt an seinem Körper schon mehr als an dem seiner Kollegen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Erras vielleicht mal eine Pause bekommt. Aber sonst denke ich, wenn man relativ gleiche Mannschaft sehen und mich würde es nicht wundern, wenn uns Kölner beim System wieder überrascht und dann irgendwie ja möglicherweise Löwen auf einer ganz anderen Position wieder eingesetzt wird. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, wenn er mit zwei Stürmern spielt, dass Timo Werner für Cedric Teuchert vielleicht reinkommt. Oder wir wieder mit einem 3-4-3 spielen, dass dann Teuchert, Werner und Ishak vorne spielen. Wäre alles möglich. Aber ja, ich lasse mich da einfach mal überraschen. Den Kölner wird schon was einfallen und der macht es schon.
Simon geht die Geschichte gegen Bielefeld unter dem Motto alles kann, nichts muss an. Markus, was erwartest du?
Also ich rechne vor allem damit, dass wir auf der Torhüterposition wieder umstellen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass er Kirschbaum nach dem Spiel in Duisburg so gut Bredlo da jetzt gehalten hat, aber er hat trotzdem auch einige Unsicherheiten gehabt, wo er Bälle ohne Not, also Abschläge ins Ausgeschossen hat mit dem Elfmeter. Und ich glaube schon, dass er einen Kirschbaum wieder bringen wird. Wo ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken mehr mache, ist, mit welchem System wir beginnen, weil wir stellen während des Spiels sowieso 3-4 Mal um. Aber ich rechne auch ansonsten nicht mit zu vielen Änderungen. Vielleicht lässt der Sully auch anfangen. Ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher. Ich vertraue der Kölner aber auch in der Zwischenzeit richtig. Interessant wird es werden, weil auf der gegnerischen Seite der für mich nach Kölner vielleicht ausgefuchsteste Trainer auf der Bank sitzt, weil wenn man sich anschaut, was Jeff Saibene seit seinem Amtsantritt aus Bielefeld gemacht hat, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ich habe so ein paar Spiele gesehen gegen Dresden und gegen Bochum. Das hat mich schon recht beeindruckt. Von daher glaube ich, dass es am Samstag schon eine ziemlich enge Kiste werden wird.
Steffen, siehst du das ähnlich, wie es Markus sieht? Dynamo und Bochum, die wurden ja beide 2-0 von Bielefeld geschlagen. Dynamo sogar in Dresden. Insofern ist es ja immer, auch wenn Dresden sicherlich nicht dasteht, wo man sie vielleicht so ein bisschen erwartet hat, aber trotzdem schwer zu bespielende Mannschaft auswärts ist. Spiele, die dir auch Respekt abnötigen?
Teilweise schon. Markus hat es gerade schon gut angesprochen mit dem Trainerwechsel. Letztes Jahr haben sie echt einen Volltreffer gelandet. Im ersten Moment dachte ich, es wäre so einer à la Buric, den niemand kennt und der dann auch recht unerfolgreich sein wird. Aber der Trainer war ein echter Glücksgriff für sie. Aber es gab halt neben den guten Spielen hatten sie auch mal ein 4-0 gegen Duisburg drin, wo sie halt verloren haben, oder ein 1-1 gegen Heidenheim, wo du eigentlich sagst, so wie die ersten Spiele gespielt haben, musste es eigentlich auch gewinnen. Ich glaube, dass der Club aus ihm wieder mit einem Doppelsturm beginnen wird, also vielleicht auch wieder mit Löwen als zweiten Stürmer, weil sie halt eben mit dem 4-4-2 und mit den hintergezogenen Sechsern da schon sehr auf defensive Struktur angewiesen sind. Und sie haben auch schon das ein oder andere Gegentor bekommen, deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall was drin ist. Worauf ich hinaus will, Ich glaube, dass es schon einen oder anderen Wechsel geben wird, weil ich schätze mal, dass Teuchert wieder raus rotieren wird, weil einfach so gut wie Bielefeld dann über immer kontert, da kannst du es dir nicht erlauben, dass ein Spieler nicht mitverteidigt. Deswegen glaube ich, dass da vielleicht wieder eine kleine Rotation passieren wird und der Club es natürlich am Ende trotzdem gewinnen wird und die Tabellenführung feiern wird.
Oha, Tabellenführung, also diese Woche dann wirklich. Wir sind gespannt, nachdem wir sie ja gegen die Westvorstadt leider verpasst haben, ermöglicht uns dann Duisburg die Tabellenführung zu übernehmen. Ich bin gespannt, ob es so kommt. Steffen, wie geht das Spiel aus und sehen wir das vierte Mal in Folge einen richtig, richtig gut verschuldeten Elfmeter von Nürnberg?
Nein, weil der Club bleibt ohne Gegentor. Und wird das Ding mit 2-0 gewinnen. Ich muss ja irgendwie meine Tippkarriere wenigstens bei Total Beklubbt ein bisschen hochhalten, nachdem es bei Kicktipp eher weniger läuft. Deswegen wird es ein tolles 2-0.
Ja, Steffen, das können wir noch am Rand kurz erzählen. Steffen hat bisher zweimal diese Saison getippt und lag zweimal komplett richtig. Also wissen wir eigentlich jetzt schon, wie das Spiel ausgehen wird. Markus, tippst du trotzdem gegen Steffen?
Ich tippe gegen Steffen, nachdem ich Samstag nicht im Stadion sein kann, weil mein Herr Sohn seinen Umzug macht und ich da natürlich mich als Helfer angeboten habe, denke ich, wir spielen nur 1-1.
Und jetzt wird's kritisch, weil Markus hat einmal getippt und lag auch komplett richtig. Und damals haben Steffen und Markus aber gleich getippt. Das war gegen Duisburg. Wir sind gespannt, wer am Ende dieses Mal die Nase vorn haben wird. Oder ob Simon mit seiner überragenden Ausbeute von immerhin einer richtigen Tendenz hier mal ein Schnippchen schlagen kann, Simon.
Ja, also ich werde das Spiel am Samstag auch nicht sehen können, da ich in Erfurt auf einer Hochzeit bin. Ich sage und schreibe fünfte Hochzeit in diesem Jahr, auf der ich bin. Aber ich muss ja was für meine Tippbilanz machen. Ich hatte ja beim 6-1 in Duisburg immerhin die Tendenz richtig mit meinem 1-0-Tipp. Also tippe ich darauf, dass es in Sachen Torverhältnis eine Wiederholung des letzten Sonntags wird. Der Club gewinnt 3-1. Und ich lege mich sogar fest, das Gegentor ist wieder ein Elfmeter.
Ja, wir sind gespannt, ob du recht hast. Ich tippe wie immer 2-1, kann das Spiel übrigens auch nicht sehen. Aber dann werde ich mir eben Gäste suchen, die nicht ihr sein werdet, sondern welche, die das Spiel gesehen haben. Ich bedanke mich bei euch für eure Einschätzungen zum, ich möchte es nochmal sagen, Derby-Sieg und natürlich auch zur Lage beim FCN im Allgemeinen. Das war Total Beklubbt für diese Woche und wir melden uns dann in der Länderspielpause wieder.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.